Strandraub, ein Kriminalroman von Dietrich Petersen, erschienen im Leder-Verlag. Zum Inhalt: Sonneninsel Fehmarn. Ein Toter am Strand stört die Idylle. Er sollte Millionen für ein Ferienresort mitbringen, dem ein naturbelassener Küstenabschnitt zum Opfer fiel. Ein erbitterter Kampf tobt zwischen Kommunalpolitikern, einem Baulöwen und dubiosen Hintermännern auf der einen Seite, einer entschlossenen Bürgerinitiative auf der anderen. Clemens Mohr ermittelt vom Campingplatz aus in einem Sumpf aus Intrigen, seelischen Traumatisierungen, Eifersucht und Tod. Bis der Zufall und ein entführtes Kind ihm die schöne Psychologin Greta in die Arme spülen, mit deren Scharfsinn er am Ende alle Rätsel löst. Oder doch nicht alle? Strandraub von Dietrich Petersen. Intro.
Und nun zur Personenbeschreibung,
fordert Kriminaldirektor Windschnittig sein Gegenüber in scharfem Ton auf. Schon spürt Clemens Mohr Schweiß auf der Stirn, denn Personenbeschreibungen sind ein schwieriges Unterfangen. Wer achtet eigentlich so genau auf Alltagsdetails, dass er sich später daran erinnern kann? Vor einiger Zeit lief ein Werbefilm im Fernsehen. Ein Typ steht suchend im Vorraum einer Sauna. Vor ihm wartet eine ganze Reihe völlig gleich aussehender schwarzer Schuhe auf die Besitzer. Per Handy fragt er seine Sekretärin, ob sie sich an jene Schuhe erinnern kann, mit denen er am Morgen ins Büro kam. Ähnlich verwechselbar und nichtssagend wie diese Schuhe stehen nun Clemens Mohr seine vagen Erinnerungen vor Augen.
Die Personenbeschreibung,
wiederholt Kriminaldirektor Windschnittig beharrlich. Und so stümpert Clemens Mohr unter dem gnadenlosen Blick des Vorgesetzten in sein unvermeidliches Schicksal.
Vielleicht 1,88, dunkles Haar, gut aussehend, ein Frauentyp.
Das penetrante Räuspern seines Gegenübers drückt Missfallen aus. Clemens Mohr versucht es mit einer zweiten Version.
Na ja, vielleicht eher 1,85. Ehemals dunkles Haar, jetzt in Ehren ergraut und dennoch passabel, Beruf Kriminalhauptkommissar und ein musischer Typ. Aha,
erwidert Kriminaldirektor Windschnittig.
Musischer Typ, dass ich nicht lache, Kriminalhauptkommissar Clemens Mohr und musischer Typ, wo du auf der letzten Betriebsfeier noch nicht einmal den Flohwalzer hingekriegt hast.
Jetzt reicht es mit der Selbstbeschreibung. Beleidigt beschließt Clemens Mohr, dem höhnischen Treiben seines Vorgesetzten ein Ende zu bereiten und die Notbremse zu ziehen, indem er erwacht. Das geht nämlich, dass man seinen eigenen Traum während des Verlaufs kommentiert oder in Frage stellt oder eben einfach beendet, wenn es reicht. Kriminaldirektor Windschnittig ist der Chef, aus Mohrs Sicht leider humorlos, korrekt und ohne Fantasie. So gesehen würde Windschnittig, der mit Mohr seinen besten Mitarbeiter zum Ermitteln auf die Insel Fehmarn geschickt hat, dort vermutlich in etwa folgendes Szenario erwarten. Ein Hotelzimmer, Standard für 29 Euro, einen abgewetzten olivgrünen Sessel, einen etwas schiefhängenden Gardinenschal, Dürers beharrlich anklagende Hände, einen Flachbildfernseher, auf dem Nachttisch eine abgearbeitete Bibel und irgendwo auch die unvermeidliche Minibar, in der seit gestern zwei Miniflaschen Red Label fehlen. Jeden Abend wird Windschnittig im Präsidium der Landeshauptstadt natürlich zum Hörer greifen, Clemens Mohr anrufen und nach dem Wetter fragen, auf diesem weit entfernt gelegenen Eiland, jenseits von Europa. Und nach dem Ermittlungsstand. Also wird ihm Mohr pflichtschuldig von der Arbeit berichten, wie in einem Wetterbericht, von Nebelbänken, gelegentlichen Schauern und optimistisch aufklarender Gesamtlage, was die Ermittlungsergebnisse anbetrifft. Im Grunde ist Windschnittig ja ein guter Chef. Das Ergebnis erfolgreicher Schulungen für Mitarbeiterführung und Konfliktmanagement. Er ist der Star des Landeskriminalamts, der das neue Leitbild mit geschmeidiger Eleganz verwirklicht. Für ihre Sicherheit schlagen unsere Herzen. Und weil er das so schön macht, soll Kriminaldirektor Windschnittig auch abends beruhigt zu Frau und Kindern in die schmucke Doppelhaushälfte fahren dürfen, während das Herz seines Mitarbeiters Mohr weit weg auf Fehmarn schlägt, zwischen Windrädern und Rapsblüte für die Sicherheit der schätzungsweise 13.000 Inselseelen. Windschnittig wäre also perfekt, gäbe es da nicht eine kleine, sagen wir mal, sprachliche Unbeholfenheit, die schwer zu beschreiben ist. Clemens Mohr lässt es sich nicht nehmen, seinen Chef damit aufzuziehen, so oft es geht. Ein weiterer kleiner Fehler des Chefs mag seine Abneigung gegen Hunde sein, und da beginnt ein Problem. Mohr liebt Hunde. Nicht alle vielleicht, aber zumindest Henry, seinen Windhund und ständigen Begleiter. Da aber 29 Euro Hotel Standard und Windhund nicht zusammengehen, lebt Kriminalhauptkommissar Clemens Mohr nicht im Hotel, sondern vorübergehend in einem Karawan. Also nichts mit Minibar und Dürer, stattdessen Karawan MLC dominant. Und das würde Windschnittig niemals dulden. Ein Kriminalhauptkommissar auf einem Campingplatz direkt am Meer. Man stelle sich das vor. Dienstwaffe in der Familiendusche hängen lassen, ein nur mit Bademantel bekleideter Polizist auf der Jagd nach seinen Ermittlungsprotokollen, die der Wind quer über den Platz gewegt hat, samt Fettflecken vom abendlichen Grillfest. Und dann dieser halb verhungerte Hund, man mag es sich gar nicht vorstellen. Kapitel 1. Tatsächlich wohnt Mohr in der ersten Reihe des Campingplatzes, wie Platzwart Buddy ein ums andere Mal betont. 30 Schritte zum Meer, am Ende einer Reihe verschlafener Karawans und versprengter Zelte. Henry hat seinen schlanken Windhundkörper in Startposition und seinen Besitzer dazu gebracht, Leine und Halsband zu schnappen und den längst fälligen Morgenspaziergang einzuleiten. Kriminalhauptkommissar Mohr steckt auch noch die Entsorgungstüte in die Jacke und lotst Henry an den Kaninchenbauten vorbei zum Sandstrand. Dort löst er die Leine vom Halsband seines Hundes und lässt neugierig den Blick schweifen. Im gleißenden Licht der Morgensonne eröffnet sich ein Panorama seltener Schönheit. Tiefgründiges Blau des Meeres und weiße Schaumkronen im Wechselspiel, in der Ferne die vorbeiziehende Karawane schnittiger Yachten und klobiger Kreuzfahrer. Landläufig gelten die Küstenbewohner als Menschen der Weite, den Blick stets aufrecht und stolz auf den fernen Horizont gerichtet, eine Art Leuchtturm in Menschengestalt. Stattdessen wandern Mohrs Blicke jedoch über Krebse hinweg und die Sammlungen glattgewaschener Steine, die eine starke Faszination auf ihn ausüben. Hängenden Kopfes schleicht er so seines Weges und meditiert darüber, wie das Strandräuberschicksal einstmals stolze Meeresbewohner zu schnöden Wattwürmern degradierte. Unvermittelt holt ihn Henry in die Gegenwart zurück. Mit weiten Sätzen jagt er den Strand entlang und umkreist einen struppigen Artgenossen, einen weißen Pudel samt vermummter weiblicher Gestalt im Schlepptau. Es folgt das Ritual, das jeder einigermaßen pflichtbewusste Hundebesitzer reflexartig beherrscht. Lautes Rufen, hier! Und nein! Und kommst du? Eine Frage, die der Hund wie stets beantwortet, kommt nicht. Und so folgt der unvermeidliche zweite Teil. Verzeihung, das verstehe ich nicht, sonst hört er immer, entschuldigt sich Mohr bei der Unbekannten. Leider ganz vergebens, wie er dem ironischen »Tatsächlich?« und dem anzüglichen Blick der Frau entnehmen kann. Das behaarte Etwas an ihrer Seite nimmt eine vergleichbare Haltung ein. Zumindest kommt es Mohr so vor. Der Pudel schnappt sich einen ziemlich albern aussehenden Weidenkorb und folgt erhobenen Schwanzes seiner abdrehenden Besitzerin. So schweben sie dem Horizont entgegen, ganz jenem Modell stolzer Küstenbewohner gleichend, das der Kriminalist eben noch in das Reich der Sage verwiesen hatte. Zusammen mit Henry kriecht er Richtung Campingplatz davon, um zu erfahren, was der Tag nach Frühstück und Minimalhygiene wohl noch zu bieten hat. Schließlich ist er zur Arbeit hier und nicht zum Vergnügen. Kapitel 2. Das schrille Geräusch eines Funkweckers reißt Dr. Sandmann, den diensthabenden Arzt der Inselklinik, aus seinen Träumen und beendet eine recht kurze Nacht, unterbrochen von den gelegentlichen Anrufen besorgter Eltern und dem einen oder anderen Patienten, der den Weg in die Notfallambulanz des Krankenhauses gefunden hat. Das Krankenhaus bildet das Rückgrat der medizinischen Versorgung der Insel. Dem Zeitgeist folgend erscheint es als eine Melange aus Nobelhotel, Hightech-Tempel und Barrierefreiheit, die seit der Übernahme durch eine bekannte Krankenhauskette als Sanitas Kliniken Südstrand firmiert. Nachdem Handwerker in der Vorgängerklinik in den Bausünden der 50er Jahre versunken waren, erschien ein Neubau unumgänglich. Seitdem reiben sich die Traditionalisten am neuen Krankenhaus und dessen reichlich hochgestochenem Titel, während andere erleichtert zur Kenntnis nehmen, dass der medizinische Fortschritt ihr kleines Eiland doch nicht links liegen lässt. Dies alles berührt Dr. Sandmann kaum. Er ist Idealist, noch jung an Jahren, in Weiterbildung zum Internisten und in der Tiefe seiner Seele jener Hausarztromantik verhaftet, in der dankbare Patienten nach ihrer Rettung Leberwürste hereinreichen und in der ehrfurchtsvolle Kinderaugen für viele Stunden einsamer Knechtschaft im Dienste der Mitmenschen entschädigen. Dr. Sandmann hat sich auch noch nicht in den Gefangenenchor seiner Kassenarztkollegen eingereiht, die quartalsweise nach dem Studium ihrer Abrechnungsunterlagen in tiefe Melancholie versinken. Er hat soeben frisch gestärkt durch seinen Morgenkaffee und ein Lächeln von Schwester Monika den Ambulanzraum betreten, wo ihm Melli Münchenhagen, ein 8-jähriges, ziemlich blasses Mädchen mit seltsam traurigen Augen, entgegenblickt. Frau Münchenhagen, eine schlanke, elegante Erscheinung neben ihr, verkörpert die ängstliche Mutter, stets besorgt, zur Übervorsicht tendierend, ihr Kind umsorgend und mit dessen Autonomieforderungen völlig überfordert. Wie ein Kleinkind hockt Melli auf ihrem Stühlchen und berichtet dem aufmerksamen Arzt:
»Ich habe Bauchweh schon die ganze Nacht.«
»Und?«
»Ich hasse Kamillentee und die ständigen Sorgen meiner Mutter.«
Die Gewohnheiten eines Medizinbetriebs haben oft etwas Entlastendes. In ruhiger, gezielter Weise stellt Dr. Sandmann seine Fragen. Sympathisch und freundlich, aber eben routiniert, so wie jeder Handgriff routiniert ist, der seine Untersuchungen einleitet. Nachdem er Frau Münchenhagen befragt und sich einen Überblick verschafft hat, gelingt es ihm mit seinem Charme sogar, die verunsicherte Mutter Schwester Monika an die Hand zu geben. Sie schiebt die besorgte Frau behutsam aus dem Zimmer. Dr. Sandmann kann sich nun mit voller Aufmerksamkeit seiner kleinen Patientin zuwenden, die bereits hoffnungsvoller dreinblickt. Irgendwie berührt ihn dieses Kind mit seinen dunklen, tiefen, etwas bekümmerten Augen, die ihm beharrlich etwas sagen wollen und dennoch zögern. Nichts ist spürbar von der bisweilen verblüffenden und wohltuenden Direktheit anderer Kinder, die sich durch einen Scherz oder ein Wortspiel fesseln lassen, die eben noch fremdelten und im nächsten Augenblick ein mitreißendes Maß an Unbekümmertheit entwickeln. Melli bietet nichts von dieser Kindlichkeit. Ihr Blick erscheint stumpf, er mustert und registriert. Unwillkürlich fühlt sich Dr. Sandmann irritiert. Dieses Kind tut ihm leid, aber gleichzeitig weckt es einen verborgenen Argwohn und Misstrauen. Und es weckt in ihm ein diffuses Gefühl von Schuld, das er sich nicht erklären kann. Dr. Sandmann, dem für seine Eleganz bekannten Helden der Inselklinik, entgleitet das Reagenzglas, das auf dem Boden in tausend Scherben zerfällt. Mühsam wischt der Arzt sein fahles Gefühl und die Glassplitter zur Seite und nimmt mit sichernden Handgriffen und Routinen seine Untersuchung wieder auf. Zielgerichtet und dennoch behutsam palpieren seine schlanken Hände den kindlichen Bauch, suchen nach Verhärtungen und erreichen schließlich den Punkt des Schmerzes. Leicht oberhalb des Nabels, also in sicherer Entfernung von jenen Organen, die akuten Handlungsbedarf erfordern und das Eingreifen der Chirurgen. Diese Fachkollegen schätzt Dr. Sandmann so wenig wie die Blutwurst das Messer. Während der Sonographie ist Melli bereits deutlich entspannter. Der junge Arzt gewinnt den Glauben zurück an sich und seine sprichwörtlich heilenden Hände. Die üblichen Verordnungen und Ratschläge an die Mutter beenden eine vordergründig alltägliche Konsultation, deren dumpfe Zwischentöne indes bleiben. Schwester Monika beobachtet Dr. Sandmann von der Seite, ihr ist die Veränderung nicht entgangen. »Machen Sie sich Sorgen?« fragt sie den Arzt, der etwas zu rasch und leichthin verneint. Wie hatte es doch sein Medizinprofessor vor Jahren formuliert?
»Sie studieren Medizin, aber Sie werden Ärzte.«
Keiner hatte das so recht verstanden, aber später war ihm dieser Satz immer wieder in den Sinn gekommen. Arzt zu sein bedeutete mehr als Hightech-Medizin und Laborroutine. Es erwies sich im Können, zwischen den Zeilen zu lesen, aufmerksam zu sein und den Menschen als Ganzes zu begreifen. Und in diesem Fall begreift Dr. Sandmann nur eines. Medizinisch gesehen ist dieses Mädchen gesund. Ärztlich betrachtet ist es ein Wrack. Schwester Monika reißt ihn je aus seinen Gedanken. Bedeutungsschwer weist sie auf die nüchterne Ambulanzuhr hin und eine Reihe von Behandlungsakten, die sie kunstvoll aufgereiht hat wie die Jäger ihre Strecke. Es ist keine Zeit zu verlieren, der Betrieb muss weitergehen. In Schwester Monikas Ungeduld mischt sich Pflichtbewusstsein, aber auch Kränkung. Schließlich fühlt sie sich reichlich abgeschmettert durch seine ausweichende Antwort und findet sich insofern berechtigt, ihm einige Kenntnisse über Melli vorzuenthalten. Für heute zumindest. Bis zur nächsten Gelegenheit. Kapitel 3. Clemens Moore ist in seinen schmucken Wohnwagen zurückgekehrt. Wie viele dieser oft liebevoll gepflegten Vehikel trägt auch seiner einen Namen. Moore ist beileibe noch kein erfahrener Camper und daher skeptisch, verbindet er doch diese Lebensform in seiner Vorstellung mit Strebergartenmuff, Muskelshirt und Bierbauch. Sein Vater hatte zu seinen Lebzeiten stets über die Gartenzwergtouristen gespottet. Und insofern wiegt die Namensgebung für Moors Gefährt auch doppelt schwer. Faddy hat er ihn getauft, in einer Anwandlung von Störung der Totenruhe und kindlichem Trotz. Karawan als Mittel der Selbstfindung, könnte man sagen. Neben Faddy hat sich eine kleine Zeltstadt niedergelassen. Clemens Moore sitzt bequem in seinem Campingstuhl und stellt neugierig Betrachtungen an. Die Zeltstadt besteht aus zwei unförmigen Gebilden, die überdimensionierten Brutleiben gleichen. Aus den Zelten schlüpfen nacheinander vier Erwachsene und etliche quirlige Kinder. Ein Hühne mit breitkrempigem Hut stürzt sich auf Clemens Moore und drückt ihm mit Nachdruck die Hand.
»Angenehm«,
entfährt es dem verblüfften Moore unwillkürlich, denn mit allem hat er gerechnet, aber nicht mit dieser unter Campern unüblichen Förmlichkeit. Während etliche Dutzend Augen ihn neugierig mustern, fühlt sich Clemens Moore wie ein christlicher Missionar, der Weihrauch schwenkend in einem afrikanischen Gral aufschlägt. Die Gesellschaft entpuppt sich als freundliche Schwedenschar, die auf dem Weg in den sonnigen Süden eine trink- und bewegungsfreudige Zwischenstadt gefunden hat. Mit Lärmen und Toben nehmen sie ihre weitere Tätigkeit auf. Clemens Moore besteigt Faddy und füttert die Espressomaschine, während er den weiteren Schlachtplan entwirft. Sein erster Einsatz auf der Insel dient der Aufklärung eines mysteriösen Todesfalles am Oststrand. Und dazu muss er sich wohl oder übel mit den hiesigen Beamten bekannt machen, deren Skepsis gegenüber dem Kollegen aus der Landeshauptstadt schon am Telefon deutlich geworden ist. Zwei Espresso weiter gibt sich Moore endlich einen Ruck, schnappt sich eine Hundeleine, packt Henry in den racinggrünen Jaguar und macht sich auf den Weg in die Höhle des Löwen, dem Inselrevier. Leise gleitet der Wagen über schmale Feldwege und durch ein wogendes Meer gelber Rapsblüten, das der Insel ihr frühlingstypisches Gepräge verleiht. Während Clemens Moore die jährliche Krönung der Rapskönigin und deren folkloristische Umrahmung im nahen Petersdorf eher skeptisch sieht, gibt er sich dem Naturschauspiel ein ums andere Mal mit Begeisterung hin. Wo, wenn nicht hier, kann das Auge über solche Weiten schweifen und Ruhe finden? Manchen Menschen missfällt vielleicht das Weichbild der vielen Windräder. Moor indes vermittelt es den Eindruck von Ruhe und Gelassenheit, wenn die Flügel mal langsamer, dann wieder zügiger rotieren. Durch kleine Dörfer lenkt er den Wagen in Richtung der Kleinstadt Burg, die bereits wenige Kilometer vor dem Erreichen einen lebendigen Kontrapunkt setzt. Staus und Autokarawanen in der Einfallstraße zwängen sich mühsam durch das Nadelöhr eines eilig hingeworfenen Kreisverkehrs. Es geht vorbei an dänischen Supermärkten und kommerziellen Hüpfburgen, in denen Touristen alljährlich ihren quengelnden Nachwuchs entsorgen. Am Revier angekommen findet Mohr glücklicherweise sofort einen Parkplatz und lässt seinen Windhund im Wagen zurück. Der Empfang im Polizeirevier erfolgt nicht etwa ablehnend oder frostig. Clemens Mohr wird schlicht ignoriert. Während er etwas ratlos am Tresen der Wache lehnt und sich fragt, ob er lieber ein Bier bestellen soll, branden rings um ihn her die Debatten über die wirklich wichtigen Dinge im Leben, die Inselgemeinde und ihre Vorstellungen von Recht und Ordnung. Am Abend des Vortages war es zum Eklat gekommen, wegen des vorzeitigen Endes der Castingshow auf dem Marktplatz. Während sangesfreudige Touristen noch versucht hatten, ihren Inselstar zu küren, hatte der Ordnungsruf eines gestörten Anwohners jäh das fröhliche Treiben beendet. Die Diskussion der Beamten schwankt nun zwischen Durchgreifen und Unverständnis, und eines zumindest wird dem Kriminalisten sofort klar. Hier diskutiert man nicht eine alltägliche polizeiliche Maßnahme, sondern einen Kulturstreit allererster Güte. Clemens Mohr kann sich die verzwickte Situation eines Ordnungshüters gut vorstellen. Dieser steht zwischen der aus der Kontrolle geratenen Menschenmenge, dem formal berechtigten Ordnungsruf eines Bürgers und dem Veranstalter, der darauf setzt, dass ein touristisches Zentrum nicht um 22 Uhr die Rollläden schließt. Hubert Fenderling, der stellvertretende Revierleiter, hat jedoch offensichtlich durchgegriffen. Sein Rechtsempfinden ist geradlinig und unbeugsam. Er hat den Spuk beendet. Das konnte Clemens Mohr bereits am Morgen in der Zeitung lesen. Egal wie man entscheidet, so die einhellige Meinung der diensthabenden Kollegen, die durchsetzenden Beamten sind immer die Dummen. Clemens Mohrs Blick gleitet über das sachliche Ambiente der Polizeistation, über die üblichen Urlaubskarten von Mallorca und Sardinien, die Kalendersprüchemarke »Wer viel arbeitet, macht viele Fehler«. Überall entdeckt er die liebevollen, anrührenden Versuche, einem Großraumbüro ein Stück Privatsphäre zu entlocken, Bilder von Frau und Kindern, ein kleiner Kuschelbär und eine rosarote Kaffeetasse. Offensichtlich steckt Mohr in der Zwickmühle. Aus der fernen Großstadt kommend ist er suspekt, unabhängig davon, was er tut oder ausstrahlt. Die aus dem LKA gelten als die Oberschlauen und entstammen einer fremden Welt, die erreicht, wer die Insel verlassen muss, um nach Europa zu fahren. Mohr entschließt sich zu handeln. Laut räuspernd tritt er in das neonkühle Rampenlicht, schwenkt seinen Dienstausweis und bahnt sich den Weg zu Hubert Fenderling, den er als zuständigen Schichtleiter ausgemacht hat. Dessen Reaktion fällt unerwartet freundlich aus.
»Lass man stecken, wir erkennen uns hier an der Nasenspitze.«
Fenderling mustert Clemens Mohr freundlich und mit unverhohlener Neugier. So also sieht einer aus dem Landeskriminalamt aus, eigentlich eher wie der nette Zeitungsverkäufer um die Ecke. Hubert Fenderling deutet eine einladende Geste in Richtung seines Büros an und macht sich an einer älteren Kaffeemaschine zu schaffen. Clemens Mohr betritt den Raum, nimmt auf einem labilen Klappstuhl Platz und erwartet den neuen Kollegen. Dieser stellt zwei Becher auf den Tisch, deren Inhalt Clemens Mohr mit tiefem Misstrauen erfüllt. Diese blassgraue Farbe kennt er aus seinem Arbeitsleben nur zu gut, weil sie der Kaffee nach vielen Stunden des Wartens annimmt, kurz bevor er in einen zähflüssigen Sud übergeht, den selbst abgehärtete Beamtenkehlen nicht mehr meistern. Fenderling aber ergreift scheinbar ungerührt seinen Becher, nimmt einige Schlucke und öffnet dann eine vor ihm auf dem abgewetzten Schreibtisch liegende graugrüne Akte. Die Fakten sind rasch referiert.
Leiche, männlich, etwa 40 bis 45 unbekleidet, an die 85 Kilo schwer, 1,78 groß, Todesursache unbekannt. Keine Papiere, kein Geld, keine persönlichen Gegenstände. Wir sind noch dran. Am besten sehen wir uns erstmal vor Ort um. Ganz meine Meinung,
erwidert Clemens Mohr, der inzwischen mit äußerster Diskretion den Inhalt seines Kaffeebechers in einen Blumenkübel entsorgt hat. Während der unbekannte Leichnam schon in irgendeiner Kühlbox liegt, machen sich die Beamten auf den Weg an den gestrigen Fundort, den Oststrand. Mohr blickt sich interessiert um. Was dem einen als attraktives Malle des Nordens erscheinen mag, ist dem anderen die unfassbare Schändung eines naturnahen Kleinods. Hochhäuser und Wohnanlagen verströmen etwas von Extravaganz der 70er Jahre. Bettenburgen mit einmaligem Ausblick, die der Architekt zu diesem Zweck samt und sonders nach Osten ausgerichtet hat. Dort tummeln sich auf Kilometern die Sonnenanbeter und Schaulustigen. Durch die Unmengen von Leibern hindurch bahnen sich die Männer ihren Weg an jene Stelle, an der das Meer den Toten wieder freigegeben hat, wie es gerne so prosaisch heißt. Nichts erinnert an dieser Stelle daran, dass einige Stunden zuvor noch lustvoll bestürzte Urlauber die Leiche betrachteten, während kopfscheue Mütter ihre schreienden Kinder in Richtung Eisbude zerrten.
»Das Meer streicht alles glatt«,
hört Clemens Mohr aus Fenderlings Mund, so als hätte dieser eben gerade seine eigenen Gedanken gelesen. Nickend betrachtet er das Spiel der Boote auf den Wellen und die Armeen der Windsurfer um sich her, etwas ratlos, wo er nun beginnen soll. Natürlich kennt er diesen Augenblick genau, wenn alle Karten neu gemischt sind und der Fall sozusagen jungfräulich auf dem Tisch liegt. Aber in Kiel ist das etwas anderes. Da erfasst ihn gewöhnlich so etwas wie eine innere Erregung, vergleichbar der eines Jägers auf dem Ansitz, sobald die Dämmerung heraufzieht. Hier aber spürt er den erwartungsvollen Blick seines Kollegen auf sich gerichtet und etwas wie Lampenfieber bemächtigt sich seiner. Im Fernsehkrimi hätten sie jetzt rot-weißes Flatterband gespannt, blaulichtschleudernde Streifenwagen aufgebaut, die Spurensicherung durchgewinkt. Und mit großer Verwunderung hört sich Clemens Mohr plötzlich in Richtung einer notdürftig bikiniverhüllten Strandmutti schnauzen:
»Nehmen Sie das Förmchen weg!«
Fenderling zuckt zusammen. Schließlich verlassen die Männer den Ort des Grauens, auf dem Weg zu einem weiteren Café.
Thank you.